Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama So, das heutige Thema war, wie angekündigt im Facebook, Meditation und die Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik. Wer kennt die Akasha-Chronik? Hat schon mal gehört von der Akasha-Chronik?
Ja.
Genau, das Wort ist schon bekannt. So, wir fangen mit der Bhagavad Gita an. Die Bhagavad Gita spricht von dem Geist. Ist nicht der Heilige Geist und ist auch nicht irgendein Geist, der hier rumgeistert, sondern das ist gemeint unser Verstand, unser Geist, der Gedanken hervorbringt in unserem Inneren und ständig am Rumoren ist und viele, viele Gedanken hervorbringt, die wir manchmal gar nicht wollen oder wo wir daneben stehen und uns beobachten, was da alles für Gedanken kommen, die wir gar nicht selber jetzt initiiert haben. So, wir gucken aus dem Fenster, wir sehen etwas, und sofort fängt der Geist an zu rumoren. Das ist nun meistens auch was die Werbung ausnutzt, ne, diese Plakatwerbung. Wir gucken etwas drauf, sofort fängt der Geist darüber an zu meditieren. So, und meistens meditiert der Geist, wenn wir ihn nicht unter Kontrolle haben, über negative Dinge oder nicht Dinge, die uns helfen, spirituellen Fortschritt zu machen, sondern der führt uns in irgendwelche Bereiche, die nicht förderlich sind. So im Extremfall gibt es diese Kaufsucht. Kaufsucht, da kommt im Fernsehen Persil, ist jetzt noch besser geworden, kauft die neue Persil-Mischung und dann wird das alles ganz sauber. Und sofort läuft die Hausfrau los und kauft das neue Persil. Das ist Extremfall. Oder diese Berauschung, das ist natürlich noch schlimmer, dass die Abhängigkeit von irgendwelchen Drogen, dass wir dann plötzlich dieses Gefühl haben, wir müssen unbedingt jetzt wieder unbedingt irgendwelche Zigaretten rauchen oder Haschischen rauchen oder alle möglichen Drogen zu uns nehmen. Da ist der Geist, der fängt an uns zu traktieren. Oder wir essen Fleisch, ne, was wir ja jetzt nicht machen, wir hier essen kein Fleisch, aber man geht an der Imbissbude vorbei und das riecht so schön, wollte ich jetzt nicht sagen, das riecht irgendwie und plötzlich denken wir, wir müssen auch irgendwas essen. Obwohl wir das gleichzeitig nicht wollen, kommt der Geist und sagt, ja, mach das. So, deswegen der Yogi versucht seinen Geist zu kontrollieren und letztlich in Meditation zu versinken. Und hier heißt es in der Bhagavad Gita, wenn er dann Yoga praktiziert, sieht er in seinem Inneren auf dem Herzchakra einen Lotus und darum den Paramatma. Paramatma heißt letztlich eine Form von Gott, die in unserem Herzen residiert. Also dieser Paramatma wird beschrieben, dass er eine vierhändige Form hat und sehr schön leuchtet und auf einem Lotus steht und sich in unserem Herzen befindet. Das ist dann so die Endstufe eines Yogi. Wir sind also Jnana-Yoga, Bhakti-Yoga, Hatha-Yoga, verschiedene Yoga-Richtungen. Und ein Yogi, der Meditation versucht zu betreiben, das wird auch in der Bhagavad Gita beschrieben, der bekommt durch seine Yoga-Praxis die Fähigkeit, in sich selber hineinzuschauen. Er bekommt die Fähigkeit, diese Überseele oder den Lotus im Herzen zu sehen. Und die Buddhisten sagen, die dem Diamanten den Weg folgen, sehen einen diamantenen Lotus in ihrem Herzen leuchten. So, und da bleibt, das ist für die so die Endstufe, dass sie dieses Leuchten in ihrem Herzen sehen. aber unter der Voraussetzung, dass der Geist nicht abweicht. Wir können jetzt üben und sagen wir mal, wir wollen jetzt den Lotus in unserem Herzen sehen und machen die Augen zu und da ist leider nur düster, ne? Bei mir ist es zumindest sehr dunkel und ich sehe da kein Lotus in meinem Herzen leuchten. Also deswegen, weil der Geist muss sich, man muss langsam den Geist immer mehr ausrichten auf diese, auf diese innere Schau. So. Man könnte auch sagen, dieser Lotus im Herzen oder der Paramatma im Herzen ist praktisch unser Gewissen. Wir sprechen immer, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe wieder einen Apfel geklaut vom Nachbarn. Das, die Hamburger Jungs klauen Äpfel, ne? Ruckzuck über den Zaun, jeder aber kann das nicht und dann muss aus Hamburg sein. Ruckzuck, wir klauen Äpfel, wollen wir klauen, ruckzuck über den Zaun. Ein bekanntes Hamburger Lied. So, wenn wir sowas machen, vom Nachbarn einen Apfel klauen, haben wir ein schlechtes Gewissen. Oft sollte man zumindest haben. So, dieses schlechte Gewissen ist in unserem, kommt aus unserem Herzen. Weil wir, da kommt die Stimme und sagt, das war nicht gut, kauf lieber beim Gemüsehändler den Apfel und klaue nicht den Apfel. Oder was auch immer. Was immer wir Schlechtes tun, kommt eine innere Stimme. So. Zum Übersetzen, ne? Ja, gehst du so weit ganz nach hinten. So weit. Genau. So, und dann, Srila Prabhupada hat im Srimad Bhagavatam am Anfang des Buches hat er beschrieben, dass viele, viele Fragen gestellt werden in dieser Welt. Da kommen die Vögel morgens, zwitschern schon um 4 Uhr morgens. Und warum zwitschern die Vögel morgens? Weil sie Fragen haben, wo ist der Vogel, wo ist das Vogelfutter, wo ist meine Partnerin? Irgendwie solche Fragen und Antworten kommen. Und die Menschen stellen Fragen und Antworten in der Börse, in der Schule, auf der Arbeit. Immer Fragen und Antworten. Aber die Fragen sind oft so materieller Natur. Wo gibt es was zu essen? Wo kriege ich eine neue Wohnung in Hamburg? Weil es so schwierig ist, in Hamburg eine Wohnung zu kriegen. Alle möglichen Fragen. So, und deswegen heißt es in den Veden, der vedische Aphorismus, Atato Brahma Jigyasa, man sollte Fragen stellen nach der absoluten Wahrheit. Fragen sollte man stellen, und warum bin ich hier überhaupt? Hat das irgendwie einen Sinn? Oder ist das nur arbeiten, Häusle bauen, Fernsehen gucken, Kinder in die Welt setzen und dann irgendwie sterben? Sind das die Fragen, die wir stellen sollten? Ne? So, deswegen gibt es einen Guru, einen spirituellen Meister. Und das heißt in der Bhagavad Gita, wenn du die absolute Wahrheit wissen willst, dann begebe dich zu einem spirituellen Lehrer, Guru. Ne? Und stelle ihm in ergebener Haltung Fragen. Und derjenige Guru, also nicht jeder, der Guru sagt, ich bin Guru, ist ja auch ein Guru, aber zumindest der echte Guru, der die Wahrheit gesehen hat, im Sanskrit heißt es Tattva Darshina, Tattva ist die Wahrheit und Darshan heißt gesehen. Wer die Wahrheit gesehen hat, der kann dir die Fragen beantworten und dich dahin bringen zu diesem Verständnis. Tattva Darshin, die Wahrheit gesehen, heißt in diesem Zusammenhang Gott in seinem Herzen gesehen. Dass er den wahrgenommen hat und die Realität verstanden hat, da gibt es einen Gott im Herzen. Das ist nicht einfach nur so eine Floskel, sondern da gibt es eine Natur, eine Wahrnehmung, dass man Gott in seinem Herzen sehen kann. Und derjenige, der das gesehen hat, der das verstanden hat, nicht nur theoretisch, sondern auch durch praktische Entsagung, durch Praktizieren von Yoga, kommt man irgendwann zu dem Punkt zur Erkenntnis, der das gesehen hat, der ist ein echter Guru und dem sollte man Fragen stellen. Das Problem ist, wenn wir jemanden Fragen stellen, muss man aufpassen, dass die Antwort, da kommt dann auch eine Antwort. Und meistens müssen wir dann wenn wir schon Fragen stellen und da kommt eine Antwort, die für uns unangenehm ist, dann ist das ein Problem. Dann folgen wir möglicherweise gar nicht der Antwort, sondern wir, keine Ahnung, wir ignorieren das oder wir stellen gar keine Fragen mehr, weil wir dann ja die Antwort auch akzeptieren müssen. Das heißt, der Schüler, ein Schüler oder jemand, der etwas wissen möchte und da kommt jemand und gibt eine Antwort und die ist für uns unangenehm, dann haben wir ein Problem. Da sagst du zum Beispiel, ess kein Fleisch mehr. So. Ich esse aber so gerne Fleisch, zum Beispiel. Und dann haben wir ein Problem. Und dann machen wir diesen Fortschritt nicht. So, wir müssen schon bereit sein, diese Antworten zu akzeptieren, die da kommen. Und deswegen weiß ich, kenne ich viele Devotis, also Hare Krishna Devotis, die haben Guru, eingeweiht, sind eingeweiht von einem Guru, aber sie fragen ihn gar keine Fragen, weil sie immer Angst haben, dann müssen sie ja das folgen, was er sagt. Und dann kann das manchmal so ein bisschen schwierig werden. So, das eine Geschichte, ich wollte eine kurze Geschichte oder etwas längere Geschichte erzählen von zwei Bodybuilding, das sind zwei Bodybuilding-Typen gewesen, die haben Bodybuilding gemacht. Und die Bodybuilding-Leute, die haben ja immer so bestimmte Sachen, die sie essen, um noch schneller Muckis zu bekommen, schneller Muskeln zu bekommen. So, und da gab es irgendwie, haben die beiden Freunde haben im Internet aus Asien so eine spezielle Flüssigkeit bestellt. Ich weiß nicht genau, was das bewirkt. Und die haben dann diese Flüssigkeit bekommen, in so großen Dosen, kriegt man das ja immer, diese großen Power Food. Und dann haben sie sich ihre normale Ration so einen Becher davor rein. Aber sie haben nicht gewusst, dass diese Substanz um das 20-fache konzentriert war, als dem, was sie vorher gemacht haben. Und dann dann sind die losgefahren mit dem Auto und plötzlich merken sie, das wird alles so schwummrig. Und dann sind sie noch so mit letzter Kraft in so ein Restaurant rein und der Freund von dem Protagonisten, von dem Hauptdarsteller dieser Geschichte, der ist zusammengebrochen und hat sich erbrochen und die Ambulanz ist gekommen, hat ihn abgeholt. Aber der andere ist in der Toilette zusammengebrochen und wurde nicht gefunden. Er lag in der Toilette und hat, ist eigentlich praktisch gestorben. Er hat einen klinisch tot, er war klinisch tot in der Toilette und irgendwann ist Sein Kollege ist wieder normal geworden im Krankenhaus und hat gesagt, da ist noch mein Freund, den musst du dir auch holen. Und dann sind die da hingefahren und haben ihn da in der Toilette gefunden. Da war er schon klinisch tot. Und da waren drei Sanitäter mit dem Ambulanz. Und derjenige hat dann in dem Moment, wo er sozusagen klinisch tot war, seinen Körper verlassen und hat über dem Körper geschwebt und war praktisch in einer anderen Nahtoddimension, in einer anderen Dimension. Und er konnte sehen, dass diese drei Sanitäter waren zwei Profi und ein Anfängersanitäter. Und die haben festgestellt, als sie ihn gesehen haben, dass er tot ist und er schwebte da so drüber. Und dann haben sie ihn in so einen Sack getan, als Leiche. Weil er ja tot war, weil sie haben festgestellt, kein Puls, gar nichts mehr. Und dann war er praktisch eineinhalb Stunden tot. Und dann hat er gesehen, weil er in diesem Zustand war, da drüber zu schweben, dass der junge Neuanfänger plötzlich so ein Licht empfangen hat, aus einer anderen Dimension, praktisch wie so eine Art Engelswesen, das ihn so von innen erleuchtet hat und ihm die Botschaft gegeben hat, probier das nochmal, der ist nicht tot. Und dann hat dieser Junge hat den Reißverschluss aufgemacht von dem Leichensack und hat diese, was ist das, wie sieht so Plätteisen, so diese Schockdinger, und hat die so rangehalten. Und dann sind die anderen beiden haben gesagt, spinnst du, bist du nicht ganz dicht, der ist tot, was machst du denn da? Und er hat aber trotzdem weitergemacht. Und dann sahen die so dieses Ding ausschlagen. Und irgendwann ist er wieder zum Leben gekommen. Also er hat den Leichensack aufgemacht, hat gefühlt, ist da noch ein Puls, gefühlt, kein Puls, kein Puls. Am Bein hat er gefühlt, da war noch ein bisschen Puls. Und dann hat er dieses Ding gemacht. Und dann haben die ihn ins Krankenhaus gebracht. Und am Schluss ist er wieder normal geworden. Das hat lange gedauert. Aber in der Zeit, wo er in diesem Nahe-Tod-Zwischenzustand war, ist er in eine andere Dimension hineingerutscht. Und in dieser anderen Dimension ist er in einen Bereich gekommen von riesigen, also wie so Marmorpaläste mit riesigen Säulen. Und in diesen riesigen Säulgängen waren so Tunnel. Und dann konnte er sehen, dass verschiedene Lebewesen durch die Tunnel in diesen riesen Raum kamen, mit den Säulen, die so wie diese griechischen Tempelsäulen sehen genauso. Also er hat genau die haben genau die gleichen Säulen, die er da gesehen hat. Und das war so ein langer Flur bis ins Unendliche in den Horizont und überall diese Riesensäulen, richtig riesig groß. Und überall waren die Tunnel und da sind so Seelen oder Leute rausgekommen und da saßen welche auf so Marmorbänken und haben mit denen gesprochen, die da rauskamen. Die Seelen, die kurz vorm Tod waren oder im Tod. Und dann ist er weitergegangen und dann kam er in einen anderen Raum rein und dann war fast so 9 Meter hoch. Und alles war voller Bücher. Alles war voller Bücher. Und da saßen Leute, die haben Bücher studiert. Und dann hat er gemerkt, das sind die Bücher von den Lebensbüchern von den ganzen Menschen. Von den ganzen Lebewesen im Universum sind das die Aufzeichnungen deren Leben. Mit ihren positiven, negativen Dingen. Und nicht nur von einem Leben, sondern von vielen, vielen, vielen Leben. Waren in diesen Büchern verzeichnet. Und das war so gestapelt, volle Bücher, war auch riesig lang, riesig hoch. Und überall sah Leute, da hat er gesehen, wo eine Frau hat so geguckt von einem Vorfall, als die amerikanischen Pionier-Leute, wie heißt die, so nach Amerika gegangen sind, die haben sich mit den Indianern, da gab es einen Kampf mit den Indianern. Und das konnte er so sehen auf so einer Art Monitor. Und da hat er gemeint, wie kann das denn sein? Das ist doch schon so alt, da gab es doch gar keine Fernseh und keine Videos. Aber es war alles in der Bibliothek dreidimensional da gespeichert. So, und dann kamen Leute zu ihm, die haben mit ihm gesprochen. Und so ein Mann mit weißem Bart, aber der hat seinen Mund nicht aufgemacht, sondern er hat telepathisch mit ihm gesprochen. Von Herz zu Herz und hat ihn mit ihm gesprochen. Und daraufhin hat er mehrere Botschaften mitgenommen in sein späteres, als er wieder zurückgekehrt ist. Er hat dann verstanden, er muss wieder zurück in das normale, sogenannte normale Leben, in seinen materiellen Körper zurück. Und hat dann, das waren so 8 Prinzipien, die er mitgenommen hat. Und er war irgendwie tatsächlich vorher so ein rabiater Bodybuilding-Typ und wurde dann praktisch völlig verwandelt in seinem Wesen. Und die erste Botschaft, die er bekommen hatte, war, dass er sollte den Sinn des Lebens verstehen. Er sollte den Sinn des Lebens verstehen. Und dann war auch ein Sandkorn, er war wie ein Sandkorn auf einem riesigen Universum. Also er sollte verstehen, dass er ganz klein ist im Verhältnis zum Universum. Und dass es die richtige Haltung einnehmen sollte, zu verstehen, wer er eigentlich ist. Und dann, dass er jeden lieben sollte, alle Lebewesen lieben sollte, egal wie die aussehen, hässlich oder nicht hässlich oder was auch immer, weil alle Lebewesen spirituelle Natur sind. Was er auch in diesem Daseinszustand erfahren hatte, war, dass er irgendwie mit Liebe durchdrungen war. Ohne Konditionierung, ohne dass du musst das tun, dann liebe ich dich, oder du bist so, dann liebe ich dich nicht, sondern das war bedingungslose Liebe hat er da erfahren in diesem Zustand. Und dann auf die vierte, die dritte Regel war, dass er auf die innere Stimme hören sollte. Dass er auf seine innere Stimme hören sollte und die Intuition entwickeln sollte, auf seine innere Stimme zu hören. Dann verantwortlich die Technologie benutzen, die wir heutzutage haben. Dass man versuchen sollte, damit gut und positiv umzugehen mit der Technologie. Dann Vorurteile ablegen, also unvoreingenommen gegenüber den Menschen zu sein. Nur weil der so aussieht, ist er höchstwahrscheinlich ein Verbrecher oder der andere ist farbig oder was auch immer. Dass diese ganzen Vorurteile, weil das alles auf der körperlichen Ebene ist. Und dann sollte er negativen Einflüssen ausweichen, um sich zu schützen. Und das letzte war Verständnis des Zwecks des Bösen. Also dass er verstehen sollte, dass es in dieser Welt negative Energien gibt, die eine gewisse Macht ausüben wollen in diesem Universum oder in dieser Schöpfung. In dieser Welt, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist da eine Art von negativer Energie, die uns abweichen möchte oder uns herausfordert zum Negativen. So eine Art Versuchung, der Versuchung zu widerstehen des Bösen. So im Hinduismus oder wir als Devotis verstehen, dass es keinen Teufel gibt, der mächtiger ist als Gott. Alle Lebewesen sind Gott untergeordnet. Und selbst wenn es da negative Kräfte gibt, sind die immer Gott untergeordnet. Also es kann nicht sein, dass Gott nicht die Kontrolle hat über die negativen Kräfte in diesem Universum. Eine Erzengel, irgendwelche schwarzen Kräfte, die hier walten und schalten im Universum, die sind letztlich immer Gott untergeordnet. Und Gott ist immer allmächtig. Das sollte man verstehen. So, warte mal. So, genau. So, diese Akasha-Chronik kann man sozusagen verstehen als Weltgedächtnis. Praktisch als riesigen Computer mit einer riesigen Festplatte. Und alle unsere Taten, alle unsere Denken, alles, was wir tun und was passiert ist im vergangenen Leben, in diesem Leben, in tausenden vergangenen Leben, über Millionen von Jahren, wird alles gespeichert in diesem Weltgedächtnis, in diesem riesen Computer. Und der Todes, der Gott des Todes, Yamaraj, am Ende unseres Lebens wird er da mal kurz reingucken und so eine Zusammenfassung sich angucken und dann werden wir ins nächste Leben befördert von den Gesetzen der Natur, entsprechend unserem Karma, was wir verursacht haben. Und das ist sehr, sehr komplex, aber es gibt eben so eine Art Rechenmaschine im Universum, die dann sozusagen so mit einer Schnelldurchlaufmaschine dieses errechnet, unser Karma. Oder Yamaraj, der Herr des Todes, wird uns dann zuweisen, wo wir im nächsten Leben sein werden. Ob wir ein Mann werden, ob wir eine Frau werden, ob wir zu den himmlischen Planeten gehen, ob wir zu den höllischen Planeten gehen, ob wir ein Tier werden, eine Pflanze, ein Grashalm oder ein Käfer oder ein Engelswesen. Höchstwahrscheinlich werden wir alle Engels, vielleicht, ich nicht, aber ihr werdet bestimmt mit Flügeln Engelswesen. So, die Engelswesen werden in dem christlichen Terminus mit Flügeln dargestellt. Aber das heißt, sie können fliegen durch die Kraft des Geistes, weil sie eben auf der Geistebene sich bewegen. Und die können dann einfach durch die Gedankenkraft einfach sich dahin bewegen, wo sie wollen. Ganz schnell. Ich fliege nach Afrika, zack, bin ich in Afrika. So in der Art. So, diese Akasha-Chronik hat Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft schon drin. Das heißt, zu einem gewissen Maße sind wir schon, ist es schon vorbestimmt. Das heißt, dass wir 30% freiheitliche Entscheidungskraft haben, aber 70% ist vorgegeben durch unser Karma, dass wir einfach handeln entsprechend unserem inneren Bewusstsein, was wir haben. Das ist dann schon abzusehen, wenn da jemand kommt und will uns auf die Wange hauen, dann halten wir nicht die Wange hin, wie Jesus sagen würde, sondern wir hauen ihn selber ein auf die Wange. Das ist dann alles schon vorbestimmt auf unseres Charakters und das kann man dann voraussehen. Und da gibt es einige Hellseher, wie Alois Illmayer und bekannte Hellseher, Nostradamus, die konnten diese Akasha-Chronik anzapfen und reingucken, was da so passiert und können uns Informationen geben. Der Alois Illmayer war ja einer, der hat 80% oder 90% Trefferquote gehabt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, als die Männer nicht zurückkamen, die Söhne aus dem Krieg, haben viele sich zu ihm begeben und haben ihn gefragt, was ist eigentlich mit meinem Sohn, was ist mit meinem Mann, wann kommt er wieder und so weiter. Und er hat dann die stand eine Schlange zu 100 vor seinem Haus in Bayern und er hat ihnen zu 90% die richtige Antwort gegeben, was passiert ist. Also er kommt wieder oder er kommt nicht wieder. Und dann wurde er angeklagt vor Gericht als, wie nennt man das, hellseherischer Gaukler. Gab es in Bayern einen Gaukler-Paragraphen. Wenn man sagt, ich kann hell sehen, dann bist du ein Betrüger. Und dann ist er zu Gericht gegangen. Und da hat der Richter gesagt, ja, die sind Hellseher, okay. Und dann hat er gesagt, beweisen Sie das. Und dann hat er gesagt, ja, am besten Sie schicken jemanden zu sich nach Hause und da ist jetzt ein Mann, der spricht mit ihrer Frau. Und den kennen Sie nicht. Oder der ist und dann ist da jemand tatsächlich zum Haus des Richters gegangen und da war ein Mann, der mit der Frau gesprochen hat. Und dann war das aber irgendwie eine aus dem Krieg, irgendwie, der zurückgekehrt ist und sie dann getroffen hat. Also es war nicht irgendwas so Komisches, aber das, also tatsächlich war dieser Mann da. Und da hat der Richter dann später ihn freigesprochen. Und da waren 20 Zeugen, die bestätigt haben, dass was Alois Illmayer ihnen gesagt hat, alles gestimmt hat. So, dann wurde er davon freigesprochen. Er hat viele, viele besondere Sachen gemacht. Also er hat auch manchmal einen Schnaps getrunken, glaube ich, oder so. Es war jetzt nicht irgendwie so ein ganz entsagter Yogi. Es war so ein Bayer, der hat so Brunnen gebaut. Und er konnte auch Wasseradern finden, ohne diese Wünschelrute. Aber er hatte diese hellseherischen Fähigkeiten. Und es wird gesagt, dass er eben dieses Gedächtnis, diese Akasha-Chronik anzapfen konnte. Ja, das Wasser ist ein bisschen ausgekippt. So, und deswegen wird wenn man bei YouTube guckt, Akasha-Chronik, wird beschrieben, wie kann ich selber meine Akasha-Chronik anzapfen. Wie kann ich selber Kontakt aufnehmen mit der Akasha-Chronik? Und die Akasha-Chronik ist ja auch so eine Art Vorstufe zur Überseele. Da mache ich den Bogen zu Bhagavad Gita. Weil Akasha heißt Äther. So diese Chronik ist praktisch gespeichert im Äther. Der Äther ist der luftleere Raum. Ne? Wenn man jetzt hier so eine Glaskuppel hätte und würde den Sauerstoff rausziehen aus der Glaskuppel, was man ja in Physik manchmal macht, dann ist dann nur noch der reine Äther. Und der reine Äther ist praktisch keine Substanz, denken wir zumindest, aber es ist trotzdem eine feinstoffliche Substanz, die existiert nur, die ist so fein, dass wir sie nicht wahrnehmen können. Und diese Chronik ist in dieser Akasha, in diesem Äther. Aber die Überseele Krishna in unserem Herzen ist noch in der Transzendenz, noch feiner. Aber es ist schon mal die Richtung. So, man kann den Guru Fragen stellen, man kann die Bhagavad Gita Fragen stellen. Ne? Da gibt es die Bhagavad Gita und da gibt es ja dieses I Ching, das chinesische I Ching Buch. Da macht man so, man stellt eine Frage und öffnet das Buch einfach, zack, und liest, was da drin steht. Und dann sind meistens, ist da irgendeine Antwort auf die Frage. So, das kann man auch mit der Bhagavad Gita machen. Man stellt eine Frage, man öffnet das Buch Bhagavad Gita und liest, was da steht. Und dann meistens beantwortet das die Frage. So, es gibt verschiedene Gurus. Der eine Guru ist der lebendige Guru, hier Srila Prabhupada, wobei er jetzt auch nicht mehr lebendig ist, aber er ist feinstofflich noch existent. Aber es gibt andere Gurus, die wir jetzt in der ISKCON haben, die also lebendig sind und die uns Fragen beantworten können. Dann gibt es den Guru des Buches. Die Heilige Schrift ist auch praktisch wie ein Guru. Dann gibt es die Gruppe der Devotis. Wir untereinander können uns auch gegenseitig Fragen beantworten. Ich stelle, irgendjemand hat ein Problem, spirituelles Problem, und geht zu seiner besten Devoti-Freundin oder dem besten Devoti-Freund oder einer Person ihres Vertrauens und stellt ihm diese Frage. Was soll ich machen? Ich esse immer noch Kartoffelchips und die sind nicht richtig gut. Oder ich rauche ab und zu eine Zigarette, was soll ich machen? Einfach ein Beispiel. So, und diese Fragen werden dann von den Devotis beantwortet, weil es einfache Fragen sind. Srila Prabhupada gibt das Beispiel von der Dorfschule in Indien. Früher gab es Dorfschulen in Indien, wo ein Lehrer war, der alle Kinder unterrichtet hat. Und die älteren Kinder haben dann die Jüngeren unterrichtet und die noch Jüngeren haben wieder die ganz Jüngeren unterrichtet. Und so hat der Lehrer, ein Lehrer praktisch alle unterrichtet durch die so eine Art Schülernachfolge. Und das ist eigentlich auch unser Prinzip, dass wir, wenn wir nicht den Guru fragen direkt, dann haben wir unsere Devoti Freunde oder Devotis, denen wir vertrauen. Manche Gurus haben so viele Schüler, dass sie das gar nicht bewältigen könnten, wenn jetzt alle zu ihnen hingehen würden und Fragen stellen. 60.000 Schüler, 30.000 Schüler. Srila Prabhupada hatte 8.000 Schüler. Heute ist Gopal Krishna Goswami gestorben. Gopal Krishna Goswami ist einer der ganz alten Gurus und Sannyasi in ISKCON. Ist ein indischer Devoti aus Indien und er ist Guru gewesen, sagen wir mal, in Indien und hat, ich weiß nicht wie viele Schüler hat, ich schätze 10.000 oder so. Und er ist heute gestorben. So, er ist umgefallen im Badezimmer und hat sich die Rippen gebrochen und dann ist er ins Krankenhaus gekommen und dann ist er gestorben. Und wir haben auch wir haben viele Devotis, die schon alt sind. Auch ich war jetzt gerade in Indien und da sieht man meine Gottbrüder, ich bin da relativ jung noch im Verhältnis, die sind dann schon 80 oder so oder 90 und haben alle möglichen Krankheiten, gehen am Stock, können nicht mehr aufstehen, wenn sie ihre Ehrwürde darbringen. Also es ist nicht mehr lange hin, dass wir den Körper wechseln. So deswegen kann man, irgendwann hat man den Guru gar nicht mehr zum Fragen. Und ich selber, Srila Prabhupada hat 1977 den Körper verlassen. Also das sind 23 plus 24, dann 47. Vor 47 Jahren hat Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, den Körper verlassen in Indien, im August, glaube ich. Und so 47 Jahre bin ich praktisch ohne Guru, den ich mal Fragen stellen könnte. Aber Srila Prabhupada hat gesagt, nein, ich bin in meinen Büchern, du kannst alles nachlesen in meinen Büchern. Und ich habe auch zwei Briefe geschrieben an Srila Prabhupada und kam zwei Antworten. Aber die Antworten waren so, da hätte ich auch das Buch aufmachen können und das wäre das Gleiche gewesen. Also das vom Stil her. Deswegen, das war für mich so eine Art Erkenntnis. Da standen so Sachen drin, die ich mir dann besonders zum Herzen genommen habe, weil er ja direkt vom Prabhupada gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz hätte ich alles, was in der Bhagavad Gita steht, mir zum Herzen nehmen können und dem folgen. Ne? Geistkontrolle, alle möglichen Sachen, die man so machen sollte. So, aber manchmal sind wir in Situationen, wo wir nicht jemanden fragen können. Ne, wo wir kein Guru, kein Devoti, keine Bhagavad Gita, nirgends, wir sind ganz alleine und die Bahn hat nicht gefahren und wir stehen alle, die Deutsche Bundesbahn ist nicht gefahren und wir müssen 2 Kilometer zu Fuß gehen. Es kommt ganz selten vor in der Deutschen Bahn, dass jemand zu spät kommt. Aber irgendwann mal blitzen. So, aber irgendwas passiert und wir sind ganz alleine in der Welt. Oder ganz Schlimmes passiert und wir sind einfach voll traurig oder irgendwas. Und was machen wir dann? So, deswegen heißt es, man muss die Intuition entwickeln, auf seine innere Stimme zu hören. Wie soll man das machen? Wie soll man auf die innere Stimme hören? Warte mal. Genau. So, wie können wir uns verbinden mit unserer inneren Stimme, mit Krishna in unserem Herzen? Oder wenn wir nicht so weit sind, mit dieser Akasha-Chronik, weil da, das heißt, in dieser Akasha-Chronik sind auch Wesen, die so ein bisschen aufpassen, wie in der Bibliothek, der Bibliothekar, der die Bücher raussucht. So, da gibt es auch Wesen, die, also Engelswesen, oder kann man sich so vorstellen, die da in der Bibliothek helfen, wenn wir Fragen haben und die uns auch Informationen geben können über feinstoffliche Kanäle, einfach über unser Herz, über unseren Geist. Wir bekommen eine Antwort. Wir bekommen plötzlich eine Antwort. Und diese Fragen, wir stellen Fragen, wie vorhin an den Guru sollte man Fragen stellen, aber manchmal stellen wir auch uns selber eine Frage. Was soll ich jetzt tun? Soll ich nach rechts gehen oder soll ich nach links gehen? Und keiner kann uns helfen. Aber wir folgen dann der Intuition. Und da kommt dann eine Antwort aus unserem Innersten und diese Stimme sagt, ich glaube, da hinten wird es heller und da ist kein Unwetter zu befürchten, also ich gehe nach rechts. Irgend sowas. Oder irgend so eine Idee kommt. Eine Stimme kommt. Und wenn wir diese Stimme nicht hören, das ist nicht gut. Also man muss in sich horchen, was kommt jetzt in mir. Und da wird meistens eine Antwort kommen, wenn wir ernsthaft fragen. Und deswegen muss man das üben, diese Intuition nach der inneren Stimme zu üben. Und was wir machen, wir haben eine Kette hier, diese Hare Krishna Kette, wo wir Hare Krishna Mahamantra chanten. Die haben wir ja so zwischen dem Mittelfinger und dem Daumen. Und wir chanten Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Und dann die nächste Perle und dann sind das 108 und dann chanten wir das 16 Runden am Tag, was ungefähr 2 bis 3 Stunden dauert, entsprechend unserer Schnelligkeit oder Aufmerksamkeit. Und dann kann man zum Beispiel üben, sich, dass man diese Perle, die man jetzt in den Fingern hält, die Augen zumacht und diese Perle im feinstofflichen Bereich als Meditation in sein Herz transferiert. Das, oder diese Perle als einen leuchtenden Diamanten sieht. Das ist ein Diamant. der leuchtet, eine Kugel, die leuchtet. Und diese Kugel geht einfach so in unser Herz und die ist in deinem Herz. So, das ist nur eine Übung als Meditation, weil das ist Mantra-Meditation. Eigentlich meditieren wir über den Namen von Krishna. Krishna, der Name Gottes, ist sehr stark und wir hören den Namen Gottes und der Name Gottes resoniert aus der transzendentalen Welt. Golokera Premadana Harinam Sankirtan. Dieser Name oder der Mantra ist ein Mantra, der nicht in dieser Welt seinen Ursprung hat, sondern der kommt aus der spirituellen Welt. Er kommt aus einer anderen Dimension. Und wir glauben das nicht. Oder wir wissen das nicht. Oder wir können uns das nicht vorstellen. Aber in dem Moment, wo man das chantet, wo man diesen Mantra ausspricht, realisiert man eine Energie, die uns praktisch so eine Art Mini-Erleuchtung gibt, wenn man das so macht. Und diese Mini-Erleuchtung wird langsam mehr zu einer etwas größeren. Und dann werden wir immer mehr in der Lage, die auf die innere Stimme zu hören. Das ist eine Art Praxis, wo wir lernen müssen, die innere Stimme. Und diese Akasha-Chronik-Spezialisten, die sagen, wie komme ich zu dieser Verbindung mit der Akasha-Chronik? Die sagen, das Erste ist, bete, spreche ein Gebet und dann stelle die Frage, die du fragen willst. Komm in so eine Art Zustand von Meditation oder Gebet. So, das Zweite ist, dass man eine geführte Meditation machen sollte. Die Buddhisten haben diese geführten Meditationen, Metta-Meditation, wo man meditiert. Ich bin erstmal so, wird man ganz ruhig, dann konzentriert man sich auf den Atem und dann konzentriert man sich auf den neben einem, die Person, die man gerne hat und so weiter und schickt dem barmherzige Energie und Liebe und dann schickt man aus dem gesamten Universum Liebe und so weiter und dann kommt man tatsächlich, weil so jemand, der spricht, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt meditieren wir darüber, jetzt konzentrieren wir uns auf den Atem und so weiter, kommt man in so einen meditativen Zustand. Und das kann man auch mit dem Hare Krishna Mantra machen und visualisieren. Man kann es visualisieren, dass man in diese Akasha-Chronik hineingeht oder auf den Krishna im Herzen. So, und dann sollte man die Vision, die man hat, aufschreiben, was man gehört hat. Und als ich mich dann mit diesem Thema beschäftigt habe, ist mir selber, also ich habe diese Geschichte gehört von dem Bodybuilding-Typ, der in diese Akasha-Chronik sozusagen einen Einblick bekommen hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist interessant, Akasha-Chronik. Und dann habe ich mich damit beschäftigt auf YouTube, was wird über Akasha-Chronik eigentlich gesagt. Und dann plötzlich hieß es, ja, man kann die Akasha-Chronik Kontakt aufnehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, interessant, auch ein neuer Punkt. Aber ich muss das ja auch mit dem Krishna-Bewusstsein natürlich verbinden, das geht in dieselbe Richtung. Und dann habe ich selber gemerkt, dass ich das selber schon mache, ein bisschen anders. Und zwar habe ich, ich pendel manchmal. Das habe ich mir so angewöhnt. Irgendjemand kam da mit Pendeln, ne? Musst du pendeln. Dann dachte ich, okay, das ist auch esoterisches Zeug. Und dann habe ich angefangen, da gab es so eine Kugel, mit einem Ding, da habe ich gependelt. Und dann kann man, das ist dasselbe Prinzip, Fragen stellen. Ich stelle eine Frage, soll ich, ja, was weiß ich, was kann man so fragen, eine Frage stellen.
Soll ich studieren oder arbeiten? Soll ich studieren oder arbeiten?
Genau. So, ich pendel jetzt für dich. Du stellst die Fragen.
Nee, die Frage stelle ich nicht. Das ist nur ein Beispiel.
Also, wer hat eine Frage?
Soll ich nach Kenia ziehen und in die Schweiz bleiben?
Ist das eine echte Überlegung?
Echte Überlegung, ja.
Okay. Also ich versuche das einfach mal, weil aus Spaß. Es ist kein Spaß. Also wenn der Pendel sich so dreht, heißt das ja. wenn der so dreht, heißt es nein.
Okay.
Und dann, wenn ich das so drehe, kriege ich, also mittlerweile ist es ja, aber es ist nicht nur ja, sondern ich kriege auch die Information, warum. Da kommt zu mir die Information, warum das so ist. Und dann kann das sich ganz langsam drehen, ganz doll drehen oder so drehen, gibt es auch. Und dann gleichzeitig kommt die, so eine Art Erkenntnis, was ist es. So, ne? Okay, machen wir jetzt. Kenia oder Schweiz?
Ja.
Das ist jetzt. Achso, dann musst du. Nee, du musst. Es gibt nur ein Ja oder Nein.
Achso, Ja oder Nein. Soll ich nach Kenia ziehen?
Nein. Sag nein. Ja, weil also die Antwort ist nein, weil das eine neue, andere Kultur ist und weil das für dich bedeutet eine große Umstellung in dieser neuen Kultur und da wird es Probleme geben. Hast du auch eine Frage? Okay.
Soll ich einen Sommer zurück nach Ukraine ziehen? Oder vielleicht doch nach Kenia ziehen und Krishna Conscious die Leute bewusst machen?
Ja, vielleicht.
Ob du zurückgehen sollst in die Ukraine?
Ja, im Sommer.
Im Sommer jetzt?
Ja.
Für immer?
Ja. Oder generell zurück in die Ukraine.
Aha. Ich mache das noch einmal. Und danach kann das auch jeder selber machen. Und das ist einfach nur eine Übung für die Intuition zu entwickeln. Das ist, für mich war es gut. Das ist alles gut. Okay, Ukraine? Nee, gar nicht. Ganz intensiv. So, es ist jetzt einfach nur eine Übung. Aber es ist. Ich mache das nicht für andere sonst, aber es gibt eine Frau, die hat das immer für sich gemacht. Jemand hat ihr das beigebracht, dann hat sie ein paar Jahre das für sich gemacht und irgendwann hat sie gemerkt, sie kann das auch für andere machen. Fragen, Antworten. Das ist so ähnlich. Ja, aber das ist, wenn man, also ohne dieses Ding, sollte man einfach so auch diese Frage stellen, für sich selber. Das ist praktisch so eine Verstärker. Das ist für mich so eine Art Verstärker, der das noch mal deutlicher macht. Aber wenn ich das ohne machen würde, würde ich dann auch irgendwie so eine Antwort bekommen. Das ist die Idee. So, deswegen, wenn wir jetzt im Krishna-Bewusstsein sind, kann man auch diese Krishna-bewussten Fragen, wo das dann auch manchmal zwiespältig ist, da oder da, so versuchen zu herauszufinden. Man könnte denken, das ist Einbildung oder so, oder das ist Manipulation. Ich darf nein, ich denke nein und dann mache ich so. Aber das ist eigentlich nicht. Okay, gibt es zu dem Thema noch eine Frage? Kommentar? Ich gehe manchmal in Bereiche rein, wo ich dann. Das macht mir Spaß, in neue Bereiche reinzugehen, denn das Krishna-Bewusstsein ist sonst immer, ist natürlich nicht eintönig, aber es ist, manchmal muss man auch ein bisschen weiter den Rahmen stecken, weil es auch viele Leute interessant
ist. Ich wollte nur fragen, ob ich auch Fragen stellen kann, die nichts mit mir selber zu tun haben, ob zum Beispiel Partei A oder B den Krieg gewinnt. Das ist eine Sache, die jetzt nichts mit mir selber zu tun hat, aber die vielleicht interessant ist.
Ja, aber ja. Genau. Ja, das ist ja jetzt eine Frage wegen Pendeln und sowas, ne? Das ist, da müsste ich ja jetzt so ein Hellseher sein. Also da würde ich in diesem Bereich, da würde ich jetzt nicht reingehen wollen. Wenn ich diese Frage beantworten sollte. Das ist praktisch, ich habe irgendwann mal, kam jemand zu mir, der kam zum Sonntagsfest, der hieß Bernd, das ist eine spezielle Geschichte, und der Bernd hat so eine Rückführung mit mir gemacht, der konnte Rückführung machen, der hat das so gedreht, bei mir eine Schleife und dann konnte ich in vergangene Leben zurückgehen. Und dann, ja, und dann habe ich so Bilder gesehen. Und die schienen plausibel zu sein für mich, die Bilder. Und dann hat er gefragt, ob ich mit meiner Frau schon mal ein Leben, in einem vorangegangenen Leben zusammen war. Und dann war ich vor 3 Leben war ich mit meiner Frau zusammen, als Bauer auf einem Bauernhof. Und dann vor 2000 Jahren, als Jesus Christus gelebt hat, war ich mit meiner Frau in Indien. Das ist jetzt auch völlig, lasse ich mal einfach, habe ich nur so in den Raum gestellt. Ich sage nicht, dass es die Wahrheit ist, aber es war so ein Ding. Und dann hat er gemerkt, weil er hatte irgendwie, na, ist eine längere Geschichte, also ich hatte so eine mediale, er meinte, ich hätte mediale Fähigkeiten. Und dann sind wir, meine Frau meint, das ist völliger Humbug, mach das nicht, das ist Schwachsinn. Und dann hat er gesagt, okay, ich fliege zu einer Wohnung von einer Frau, eine Freundin von meiner Frau, wo wir noch nie in der Wohnung waren, und die wohnt in Altona. Und ich soll da reinfliegen und gucken, wie das da drin aussieht. Und dann komme ich und erzähle, wie es aussieht. Und wenn man dann da reingeht in die Wohnung, ist das schon ein Beweis, wenn ich das richtig beschreibe. Und dann bin ich da hingeflogen, also im Falschen, er hat mich da so in so einen Zustand versetzt. Und dann bin ich da hingeflogen, hat mir die Wohnung angeguckt. Und ich erinnere mich, da war ein schwarzer Raum, wo ich nicht reingekommen bin. Und dann, als wir dann später in diese Wohnung gegangen sind, hatte sie tatsächlich so einen schwarzen Raum, wo ihr Altar war. Und da wollte sie nicht, dass da jemand reinguckt. So, irgendwie so Sachen. Und dann wollte er, okay, wenn du das kannst, dann geh doch auch in die Zukunft. Dann können wir die Lottozahlen rausfinden und dann können wir Lotto spielen. Geh einfach 2 Wochen vorher, guck, was die Lottozahlen sind und dann spielen wir Lotto und dann haben wir 6 Millionen. Und dann habe ich, nee, das war so eine Energie, die, das war ganz komisch. Das ist, da überschreitet man so gewisse Grenzen von Ego oder dämonisch, keine Ahnung, diese Zukunft, in die Zukunft zu schauen. Also zumindest war das für mich, habe ich nicht gemacht. Und wenn die jetzt sagen, was ist mit dem Krieg, wie läuft der Krieg ab, das ist in Zukunft.
Manche, die wollte es sagen, manche, die wollte es, welche ganz saubere Herz haben und sehen in Zukunft, die erzählen.
Ja, manche können das wohl sehen, aber ich würde mich da nicht sowas machen wollen. Also der Alois Illmeier, der hat da Sachen gesagt für die Zukunft. Es ist für Deutschland auch. Also ich will das nicht erzählen, da kann jeder selber lesen. Aber es ist nicht gerade so rosig. Aber es ist zumindest von ihm her gesagt. Und da gibt es 70 Hellseher, die gesammelt worden sind von dem. Ein Hamburger, Stefan Berndt heißt er, hat ein Buch geschrieben. Er hat 300 Hellseher gesammelt, von den Prophezeiungen von diesen Hellsehern. 300 Hellseher aus verschiedenen Zeitaltern, aber alle aus dem europäischen Raum. Und 70 davon haben fast das Identische gesagt. Und der Beste war dieser Alois Illmeier und dann noch andere. Und die haben... Also das ist eine sehr große Trefferquote und man kann davon ausgehen, dass sie diese Akasha-Chronik Zugang haben zu dieser Akasha-Chronik und das alles so sehen können. Genau. Okay. Noch eine Frage? Das war eine Frage jetzt, ne? Genau.
Das war die einzige Frage.
Ja, okay. Dann sind wir schon durch mit der Zeit auch. Ne? Ja?
Nochmal zu der Geschichte mit den zwei Bodybuildern.
Ja.
Gibt es da noch ein Ende sozusagen? Also, er hat die ganze Weissagung bekommen.
Genau, er hat die Weissagung bekommen und er hat sein Leben geändert und die Aufgabe war für ihn, dieses Wissen, was er da erfahren hat, also darüber zu sprechen. Und er hat ein Buch geschrieben, ich habe den Titel jetzt vergessen, Und ich habe das bei YouTube, wird er interviewt von so einem esoterischen Fragesteller über seine Erfahrung. Und er meint, das hat sein Leben verändert. Das ist meistens, diese Leute, die so Nahtoderfahrungen gemacht haben, die haben fast immer 180 Grad Wendung in ihrem Leben erfahren. Das war auch so ein anderer, der hat so Kettenraucher, Alkoholiker, der hat dann in der Kneipe mit jemandem so wild getanzt, einem anderen Mann einfach, und ist dann auf die scharfe Kante vom Tisch gefallen, geknallt und ist dann fast tot gewesen. Und in diesen Nahtoderfahrungen ist er dann in so ein himmlisches Reich gekommen. Und da wurde ihm gesagt, okay, du musst wieder zurück. Er hatte diese Liebe, dieses, was sie immer meist erfahren, ist so ein Licht. Und dieses Licht ist voller Liebe. Und das Licht ist durchdringt den ganzen Körper mit Liebe. Und eigentlich wollen diejenigen gar nicht mehr zurück, weil sie sagen, ich bin ja zu Hause. Das ist eigentlich mein wirkliches Zuhause. Und sie sehen die anderen Lebewesen, die da sind, und die fühlen sich, das sind alles meine Freunde und das ist jetzt mein wirkliches Zuhause. Aber sie müssen noch gewisse Dinge in diesem Leben erfahren und ausleben. Und dann wurde ihm gesagt, ja, du musst wieder zurück. Und dann hat er gesagt, okay, ich akzeptiere das, aber lass mich noch ein bisschen gucken. Und dann ist er so weitergegangen und dann öffnete sich so eine Tür und er sah so einen Horizont mit Wasser und Tausende von Engelswesen, die verschiedene Größen und kleine und große, die alle gesungen haben. Und die haben alle verschiedene Stimmen gehabt und haben trotzdem eine unheimliche harmonische Gesamtheit von Klang erzeugt, dass ihn, das war so. Und dann hat er in der Entfernung hat er so ein goldenes Licht gesehen. Und dann hat er gesagt, das muss Gott sein. Und die verehren jetzt alle Gott. Also. Und dann ist er rausgegangen und plötzlich war Gott neben ihm und hat mit ihm gesprochen. Und Gott war total voller Humor. Und die haben so geredet so und das war total locker und die haben so gelacht und so alles. Und unglaublich, er meinte, Gott ist total wie wir, so hat Humor, ist eine Person, hat Gedanken und so Sachen, hat er so erfahren. Und dann ist er wieder zurück. Und als er dann zurück war, hat er keine einzige Zigarette mehr angefasst, hat keinen Alkohol getrunken, obwohl er früher war richtig heftig unterwegs, aber er hat, selbst wenn er unter Leuten war, die Alkohol getrunken haben, hat ihm das überhaupt nichts ausgemacht. Weil er hat genau gewusst, oder hat es aus Erfahrung gewusst, das ist es nicht wert. Es ist voll krank, es ist nicht wert. Und ich will in diese, was bei denen immer übrig geblieben war, war das, diese Laulium heißt es in Sanskrit, dieser starke Wunsch, wieder dorthin zu kommen, in diese andere Welt. Die wollten wieder in diese andere Welt. Manche hatten schon, dachten, ich mache Selbstmord, aber das ist auch nicht die Lösung, um in diese andere Welt zu kommen. Die hatten diese Sehnsucht, das ist das Wort, Sehnsucht, in diese andere Welt zu kommen. Das war immer, war ganz stark. Und die mussten sich dann erstmal wieder in diese Welt einleben und haben auch oft gemerkt, dass sie mit den Leuten gar nicht sprechen konnten. Mit ihren Freunden oder sogenannten Freunden konnten sie gar nicht kommunizieren. Die hatten ganz andere, die haben das nicht ernst genommen. Und ja, alles gut, wird schon wieder weggehen, ist nicht so schlimm. Und das ist da hast du da eine komische Sache im Kopf. Nee, das ist so. Und dann irgendwann haben die gemerkt, es gibt auch noch andere, die ähnliche Erfahrungen haben und die haben sich dann so zusammengetan, ein bisschen kommuniziert. Und diese Erfahrung war für die praktisch so eine Art Barmherzigkeit Gottes, dass sie einmal wirklich in einer anderen Dimension waren. Und für die war das kein Traum. Die haben nicht gedacht, wenn die gefragt wurden, ja, war das doch ein Traum. Nee, das war realer als die reale Welt jetzt. Die waren noch realer als die, was sie jetzt erfahren. Das war noch heller, noch viel lichter, noch viel klarer, noch viel intensiver als diese Welt, die wir jetzt sind. Und deswegen für die war das unumstößlich, die 100% richtig und wahr gewesen und kein Traum und keine Illusion und keine Einbildung, gar nichts. Die anderen Außenstehenden glauben es nicht. Das ist ja auch immer, wir sprechen von Krishna oder Gott oder so und da sagen wir, da ist Gott, mach, da geh dahin und versuch diesen Weg zu gehen. Wir sagen, ja, das kann ich nichts mit anfangen. Tut mir leid, kann ich nichts mit anfangen. Weil das fehlt denen, diesen dieser Zugang. Und andere, du sagst denen das und sofort geht da so ein Funke. Oh ja, klar, das ist für mich, macht für mich Sinn. Und dann möchte ich mehr wissen. Und dann die Begierde erwacht, ich möchte noch mehr davon wissen. Gib mir mehr Informationen. Und dann gehen die da voll rein. Und diese Lebewesen zu finden, die dem offen sind, die haben aus dem letzten Leben schon Erfahrungen gemacht oder in diesem Leben. Und das ist praktisch, was wir machen, wenn wir auf der Straße Bücher verteilen. Wir geben ein Buch, keiner, und dann kommt einer und der ist voll Feuer und Flamme. Und das ist immer so eine, auch für einen selber dann sehr inspirierend zu sehen, dass andere auf der Ebene sind. Aber die Masse der Lebewesen ist nicht bereit, ist nicht so weit. Das ist nicht nur wenige. Du vielleicht. Du. Alle, die hier sitzen. Und das sind ja auch nicht so viele. Aber alle spirituellen Menschen, sagen wir mal. Muss ja nicht Krishna-Bewusstsein sein, kann auch christlich sein oder muslimisch oder jüdisch. Wenn sie spirituell eine Erfahrung gemacht haben von einem göttlichen Moment, dann ist es für die ganz das Wichtigste in ihrem ganzen Leben gewesen. Oder ist es immer. Für mich war das auch so, ich habe auch so eine Erfahrung gemacht. Und später habe ich auch noch andere Erfahrungen auch noch dazu gemacht. Und insbesondere in Vrindavan in Indien, in diesem heiligen Ort. Die meisten Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren in Vrindavan. Seltsamerweise. Das ist ein heiliger Ort, ein mystischer Ort, wo Krishna geboren ist oder erschienen ist vor 5000 Jahren. Und da war ich ja. Ja?
Srila Prabhupada hat mal gesagt, dass es eine Zeit geben wird, wo man nur noch den heiligen Namen schreiben kann. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es in den Kita gelesen habe, aber und ist es nun auf das goldene Zeitalter bezogen oder meint er dann das ganze Kali-Yoga?
Achso, was hat er, wo man nur chanten
soll? Wo man nur noch den heiligen Namen schreiben kann.
Ja, das ist in diesem Kali-Yoga, ist das der empfohlene Vorgang, ne? Die heiligen Namen zu chanten. Im Kali-Yuga. Das Kali-Yuga dauert 432.000 Jahre, aber die ersten 5.000 Jahre sind so eine Art goldenes Zeitalter. Und das kann man sich so vorstellen, wie das vorangegangene Zeitalter war ein sehr gutes und da ist das noch so eine Nachwirkung vom letzten Zeitalter, wie so eine Welle und dann kommt noch so eine kleine Welle. So, wenn man jetzt in diesen 5000 Jahren das schafft, zurück zu Krishna zu gehen, durch das Chanten der Heiligen Namen, ist man gut, hat man das gut gemacht, sagen wir mal. Und später wird es schwieriger. Oder wird immer, also dieses Zeitalter ist nicht gerade, entwickelt sich nicht zum Positiven, es entwickelt sich zum Negativen. In diesem goldenen Zeitalter ist es noch gut, es wird noch gute Zeit, die 5000 Jahre. Von denen sind auch schon 500 vergangen eigentlich. Aber die nächsten. Und dann, aber die, das, am Schluss ist es nur noch schwierig. Ja. Okay. Und mein Verständnis ist eigentlich, dass es egal ist, welche Religion, also wenn man ernsthaft einer Religion folgt, dann bekommt man auch einen spirituellen Nutzen. Man muss nicht Hare Krishna chanten, man kann auch was anderes chanten. Aber wir empfehlen Hare Krishna. Wenn du Vater unser, der du bist im Himmel, chanten willst, dein Reich komme, dein Wille geschehe in dem Himmel, also auch im Erden, kannst du das auch machen. Gib uns unser täglich Brot. Und erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich war mal in Spanien mit den Kindern in den Ferien und habe auf einer am Strand haben wir geschlafen, so zeltmäßig. Und dann habe ich mitten in der Nacht, das ist ja katholisch, kam dieses Vater unser, der du bist im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, mitten im Schlaf und so deutlich und mit so einer Tiefe, dass ich das genau verstanden habe, was das mit welcher Tiefe das bedeutet. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist so eine Schwingung hier in Spanien, keine Ahnung. Aber das, und, ja. Und ich kannte eine Frau, die hatte auch 24, die hat auch nachts Vater unser, der du bist im Himmel, gechantet. Die hat es gechantet und auch nachts, wenn sie geschlafen hat, lief das in ihrem Kopf ab. So, eigentlich sollten wir auch Hare Krishna chanten, dass wir nachts auch im Schlaf unser Hare Krishna läuft im Kopf. Und es gibt Devotis, der Ojasvi, gibt es einen Devoti aus Kroatien, ich glaube Kroatien, Serbien, der hat diese Kirtan von Aindra, die, wenn er schläft, läuft die ganze Nacht der Kirtan im Schlaf. Während er schläft, läuft die ganze Nacht dieser Kirtan ab im Kopf. Und er hört die beim Schlafen die ganze Zeit. Und er selber singt, also er singt auch denselben Stil. Er hat sich das von Aindra praktisch also hat das von ihm übernommen, diesen Stil, aber er hat das so intensiv gemacht, dass er das ganze Nacht hört. Also es, wenn man kurz, das wird auch hier beschrieben, diese kurz vorm Schlafen gehen ist die beste Zeit. Wenn man noch irgendwie spirituelles Bhagavad Gita liest oder chantet oder so in der Richtung was macht, dann wirkt das über die ganze Nacht und der Geist arbeitet damit die ganze Nacht. Und morgens auch die erste Zeit, morgens auch die beste Zeit und abends vom Schlafen gehen. Weil das, der Geist verarbeitet das im Kopf, im Schlaf. Man kann auch, wie die Schüler, die Lehrbücher unter dem Bett Kopfkissen haben, die Mathematikbücher, ne? Wenn man schnelle Mathe Formeln rein. Okay, Hare Krishna. Und Haridas Thakur hat 22 Stunden gechantet. 22 Stunden gechantet, eine Stunde geschlafen und eine Stunde was gegessen und Zähne geputzt oder Toilette gegangen. 22 Stunden geschlafen.
Ja. War das Haridas Thakur, der über die Marktplätze gereist ist und verprügelt worden ist?
Ja, genau. Mhm.
Und er war es auch mit 300.000 Mantras.
Das sind die 300.000 Mantras.
300.000 Mantras, ja.
Genau.
Ja, also es ist sehr, also ich finde es sehr schwierig, diese, diesen Wunsch auch, also dieser Schülernachfolge, den vorangegangenen Acharyas zu folgen. Vor allem, also auch für Matajis, weil es ja heißt, wir wollen die folgen, das sind ja alles Prabhus. Und das ist sehr schwierig eigentlich, also weil erstens mal leben die Matajis ja immer ein vollkommen anderes Leben als die Prabhus. Können eigentlich auch nicht zu spirituellen Meistern werden, außer jetzt gibt es ja diese Ausnahme. Aber prinzipiell, also wenn Sie das jetzt so erzählen von diesen Herr Illmeier und das ganze esoterische Experiment, und das sind ja alles viele Feinheiten und Details und so, zeigt es aber wieder, dass also wenn man diese, an diese Acharyas denkt, dass es wirklich, dass es mehr um diese Reduzierung geht, also dass es eigentlich um diese Bescheidenheit geht, um diese Einfachheit, dass es ganz simpel ist, also dass es wirklich nur, und es ist halt, es wirkt halt langweilig, ne? Also dieses nur Chanten von Holy Name und nur Lesen von der Shastra, das wirkt halt so langweilig, ne? Das ist ja nicht attraktiv, das ist ja nicht so ansprechend.
Ist es so.
Wirkt ja so von außen.
Es wirkt so, ja.
Also habe ich jetzt beim Buchverteilen gemerkt oder beim Sargetan. So, das fehlt ja so irgendwie diese Action und diese Show und so. Ne? Das ist ja auch, also das ist natürlich eine Form, da kann man natürlich viele Menschen erreichen, aber sich dann einzulassen, ja, also auf so was ganz Einfaches, was ganz Rudimentäres, sich hinzusetzen und 2 Stunden nichts anzumachen, sondern das einfach Chant. Nur dieses Chanten täglich.
Ja.
Aber was dann wiederum Menschen, die das ausprobiert haben, ja, also ganz früh noch so, also was man so im Anfangsstadium schon, also was man nur nach vielleicht einem Monat schon für einen Erfolg erzielt, ne, das ist total Wahnsinn, das ist ganz wenig, aber das ist wirklich, das ist spürbar. Ne. Auf einmal ist alles ganz anders, auf einmal kommt da so eine Liebe, das ist eine, also man wird schon ausgelacht, allein weil man das tut wahrscheinlich. Ne. Aber es gibt mehr Devotees, als wir glauben, die das noch machen wollen, also die das, für die das noch totaler neuer Zauber ist, also wirklich Zauber, so, so das ist ganz, ganz anderes mit einem passiert, was ganz Kleines. Auch nur wenn man so einfach, dass man so ein kleines Buch einfach mal gelesen hat, ja, dann trifft man die wieder und es hat was bewirkt. So. Also wollen das Buch nicht mehr hergeben oder so. Ja,
ja, das glaube ich auch, dass viele. Ich sehe manchmal Leute auf der Straße und ich sehe die und denke, das ist ein Devotee oder so. Ne? So manche Leute, die so, wie die so sich wie die so laufen und wie die aussehen und wie sie sich geben, denkt man, oh, das ist ein Devotee. Und wir sind, also ich erinnere mich selber, obwohl mir das war mir auch nicht bewusst, ich bin relativ schnell immer in meinen Entscheidungen. Also ich bin da hingegangen als Gast zum Tempel und bin sofort Devotee geworden. Oder ich bin Hippie gewesen und war sofort voll Hippie oder irgendwie solche Sachen. Während andere, ich muss noch mal überlegen und ich muss noch mal das tun. Nein, nein. Und so. Ich habe das immer sofort gemacht, ganz schnell. Ich weiß nicht, also das ist vielleicht aus dem letzten Leben auch schon klar. Aber ich habe dann immer gedacht, okay, das mache ich. Und dann habe ich geguckt und die anderen, meine Freunde, machen das nicht. Warum machen die das nicht? Ist doch so klar. Ja, und jetzt, und manche, bei manchen dauert das länger. Und die werden aber auch Devotees im Laufe der Zeit. Viele, viele Menschen brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und die haben das Vertrauen auch nicht. Also als ich gekommen bin, gab es nur 3 Devotees im Tempel. Oder 4. Und das war ein abgebrochenes Haus, ganz kaputt. Gab es keine weiteren Devotees in der Umgebung. Es gab keine Bücher. Es gab kein etabliertes Geschäft, wo Geld kam oder so. Das war ganz rudimentär, ganz einfach. Und die lebten wirklich super einfach. Da gab es nicht mal eine Dusche. Da musste man rausgehen, da war eine Badewanne irgendwo, und dann haben sie Wasser reingeschüttet, dann musste man so waschen, duschen.
Das erinnert mich genau vor 20 Jahren in Bulgarien, im Tempel von Hare Krishna. Das war genau so.
Ja.
Also keiner wusste gar nichts. Und heutzutage gibt es richtig viele Leute,
ja,
die das akzeptieren und auch feiern. Mhm. Und dann früher, da waren 3 Leute, also ich meinte vor 20 Jahren.
In Bulgarien, ne?
Ja, ja, genau. Und ja, da haben wir unsere Bücher verteilt und dann dachte ich, boah, die Spinner. Weißt du, irgendwelche verlorene Hippies, die machen dies und das. Und die haben wirklich in Tempel gewohnt.
Mhm.
Was mich hier in Deutschland richtig überrascht hat, dass hier nicht so viele Leute in Tempel wohnen.
Das war früher, war das so?
Ja, zum Beispiel hier in Hamburg, keiner wohnt.
Mhm.
Und ja.
Ich habe 6 Jahre im Tempel gewohnt. Naja, manche haben noch länger drin gewohnt. Ne?
Oldschool.
Oldschool, ja.
Ja.
Genau, und das gibt so eine Änderung schon, ne, im Bewusstsein der Leute, der Devotees sind. Ein bisschen andere Art von Devotees.
Ja,
diese, genau. diese ersten.
Ganz, aber, ganz anders. Mh. Ja.
Ja. Genau. Ja, aber irgendwann kommen dann noch mehr Devotees. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch ein bisschen nicht so strikt sind. Also diese Gemeinde, wie so ein christlicher Mönch, der lebt im Kloster. Und die sind dann so ganz strikt mit, die stehen ja auch ganz früh auf, diese Mönche, da um 4 Uhr, 3 Uhr, duschen sich mit eiskaltem Wasser, machen ihre Gebete, essen ein paar Körner und dann arbeiten die. Und diese Mönche leben ja auch sehr entsagt. Aber die meisten Christen sagen, ich bin Christ, aber die Praxis ihrer Christen, wie sie christliche Religion praktizieren, ist eben locker und anders. Ne? Und wir, die Anfangszeit war eben so richtig Mönch oder Nonnen, so also ganz strikt. Und jetzt kommt das, wird das so ein bisschen breit gefächert und dann kommen verschiedene Leute zum Devote, die sagen, ich bin Devote, aber sind trotzdem nicht so strikt. Aber sind trotzdem Devotees. Oder wenn sie gefragt werden, wenn sie schreiben müssen bei der Behörde, welche Religion haben Sie, dann sagen Sie, ich bin Hindu. Ne? Hindu.
Also ich habe es gemacht, ne? Ich habe gedacht, dass man wirklich seine Religion wechseln kann, wenn man Krishna Devotee wird.
Ja.
Und weil ich das nicht wusste, wie das geht, habe ich gedacht, ich muss ja erstmal meinen Christ aufgeben, aber ich möchte jetzt austreten aus der Kirche und habe gedacht, es gibt dann irgendwie, im Zweifelsfall Hindu, weil es aus der Hindu-Tradition entsprungen ist.
Ja.
Oder, aber es ist ja auch, also, ja, schwierig, dass, also wir können uns jetzt nicht... Wie soll man das bezeichnen? Ne?
Hinduisten, wir sind Hindus.
Ja, man kann das aber nicht stempeln lassen. Ne? Man kann ja nicht sagen, bitte tragen Sie das ein. Das kann man ja mit nichts machen. Das ist ja, Gott kann man ja nicht, wir können ihn nicht beweisen. So.
Ja, genau. Es geht darum, für eine Schublade. Die Leute brauchen eine Schublade. Ich habe 20 Jahre für die Akademie der Weltreligion Hinduismus vertreten. Und die Leute brauchen eine Schublade. Wenn du sagst, ich bin Vaishnava, können die nichts anfangen. Wenn du sagst, ich bin Hare Krishna, noch weniger. Wenn sie irgendjemand fragt von der Universität oder irgendein intelligenter Mensch, der fragt sie, was machen sie denn eigentlich? Dann sagst du, ich bin Hindu. Okay, das ist ihre Schublade. Und der nächste Satz ist, innerhalb des Hinduismus sind wir Vaishnavas, Verehrung von Vishnu. So, das ist so ein Zusatz. Und das ist nicht falsch. Wir sind nicht diese Hodgepodge-Hindus, was wir, alles egal ist, wir sind irgendwie Hindus, sondern wir haben schon eine gewisse Richtung. Aber für Außenstehende wissenschaftlich, die uns wissenschaftlich analysieren, sind wir Hindus, würde ich sagen. Wenn jemand was anderes sagt, da gibt es zwei Meinungen. Die einen sagen, wir sind keine Hindus, wir sind nicht wie die normalen Hindus, da gibt es ja auch nicht die normalen Hindus. Wir haben eine ganz bestimmte Richtung innerhalb des Hinduismus, aber es ist Hinduismus. Ich habe mit unserem Kommunikationsminister gesprochen, der in ISKCON Kommunikation, weltweit Kommunikationschef ist sozusagen, und habe ihn das gefragt. Er sagte, ja, klar, wir sind Hindus. Das muss man so präsentieren, nach außen hin. Und nach innen haben wir eine bestimmte Richtung innerhalb des Hinduismus. Kein Problem. Aber es gibt so Devotees, die nicht mit Kommunikation und der Welt so zu tun, die so mehr so richtige mönchmäßig, nein, wir haben nichts Hindus zu tun. Prabhupada hat gesagt, wir sind keine Hindus, aber woanders hat er gesagt, ein Hindu-Gentleman macht das so und so. Wir sind Hindus und nicht Hindus. Okay, ich glaube, ich muss Schluss.